ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج قلب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، وفرج قلب أهلنا في اليمن، وفرج قلب أخاء رخاء. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء الحادي عشر بعد المئتين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي البداية أود الاعتذار عن عدم الحضور في الدرس الماضي بسبب سفر المعد وسفر المترجم، فأرجو المسامحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Erleichterung des Fiqhs. Und ich begrüße euch mit dem islamischen Gruß Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Und der Sheikh Hafizullah ta'ala hat sich gerade entschuldigt für letzte Woche, weil der Produzent, der Filmmacher, der Verantwortliche für die Kamera war auf Reise und deswegen konnten wir nicht hier den Dars durchführen. Ne?
أزال الحديث موصولا مع كتاب الجهاد، فبعد أن فرغنا من كتاب الحج بدأنا في اللقاء الماضي بكتاب الجهاد في سبيل الله تعالى. تكلمنا عن مفهوم الجهاد في سبيل الله، هو بذل الجهد في رد الأعداء المشركين الحربيين نصرة للدين ونشرا للتوحيد. وبينا حكم الجهاد في سبيل الله، وعلمنا أن الجهاد في سبيل الله تعالى من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، وإذا لم يقم به أحد يأثم الجميع. وبينا أن هناك حالات يكون فيها الجهاد في سبيل الله فرض عين على كل مسلم، وعددها العلماء بأربع حالات. الحالة الأولى، إذا اغتصب العدو الكافر أرض المسلمين، فأصبح الجهاد على هذه البلدة، على هذه البقعة المغتصبة، فرض من فروض الأعيان، يعني يجب على كل مسلم في هذه الأرض أن يرفع راية الجهاد لإخراج العدو الكافر المغتصب للأرض والمنتهك للأرض. الحالة الثانية، إذا بدأ الزحف والتحم الجيشان، فإذا التحم الجيش فيحرم الفرار من الزحف، فأصبح الجهاد فرض عين على كل جندي في المعركة، لا يجوز له الفرار والتخلف، وإلا وقع في موبق من الموبقات السبع. الحالة الثالثة، إذا عين ولي الأمر الحاكم المسلم أشخاصا للجهاد، فأصبح على هؤلاء الأشخاص الجهاد فرض عين، فرض عين. فدي الحالة الثالثة التي يكون فيها الجهاد فرض من فروض الأعيان، يعني يجب على كل مسلم بعينه. ثم هناك الحالة الرابعة، إذا لم يتمكن من فرض عليهم الجهاد من رد العدو، فأصبح على المحيطين من أفراد الأمة فرض عين أن يعينوا إخوانهم نصرة للدين ونشرا للتوحيد. هذا ملخص ما ذكرنا في الدرس الماضي. في هذا اللقاء هنبدأ نتعرف على شروط الجهاد في سبيل الله تعالى بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Nachdem wir die Pilgerfahrt hinter uns gebracht haben, haben wir ein neues Kapitel angefangen, nämlich Al-Jihad fi Sabilillah, das Bemühen auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala. Und wir haben im letzten Vortrag bereits die Definition von Al-Jihad aufgegeben und aufgeschrieben und gesagt, dass jemand sich bemüht, den Ungläubigen, der dich angreift, das heißt der Ungläubige, der wirklich aggressiv wird und dich angreift, dass du ihm entgegenkommst. Das heißt, dass du all deine Bemühungen machst, Al-Juhd ist eine, sich Mühe geben, die Bemühungen, was in deiner Macht liegt, damit du diesen aggressiven, kämpferischen Ungläubigen von dir wegbringst oder von dir, oder je nachdem auch bekämpfst. Und wir haben auch ebenfalls im letzten Vortrag das Urteil über Al-Jihad ausgesprochen und gesagt, dass das Urteil auch ebenfalls ein Fardu Kifaya ist. Fardu Kifaya heißt, dass wenn es jemanden gibt, der diese Aufgabe übernimmt, dann haben die anderen um ihn herum keine Sünde. Das heißt, wenn jemand diesen Jihad macht, dann sind die anderen davon quasi befreit. Dann müssen die nicht alle auf dem Weg Allah Azza wa Jal kämpfen. Und wir haben im letzten Vortrag vier Punkte genannt, wann das Bekämpfen der Ungläubigen, die natürlich aggressiv sind und kämpferische Haltung haben, wenn es ein Fardu Ain ist. Fardu Ain ist eine Pflicht für jeden. Wann ist Al-Jihad eine Pflicht für jeden von uns? Und zwar für folgende oder während folgenden Punkten. Der erste Punkt ist, wenn der ungläubige Feind ein muslimisches Land angreift, auch erobern will und sich dort enthält, dann ist es eine Pflicht für jeden Muslim, der sich dort befindet, den Feind zu bekämpfen. Der zweite Punkt ist, wenn die Schlacht bereits angefangen ist und sich in einer Schlacht befindet und sich die beiden ein Herr ist eine Menge von Soldaten, die bekämpfen wollen. Wenn die sich gegeneinander stehen und sich in der Schlacht befinden, dann ist es für jeden Soldaten, der sich in diese Schlacht involviert, der in der Schlacht involviert ist, eine Pflicht zu kämpfen und er darf nicht darf keine Angst haben und sagen, nee, ich will doch nicht kämpfen, ich hau ab. Dann ist es eine Pflicht für ihn zu kämpfen. Und es ist ebenfalls eine Pflicht zu kämpfen, wenn der Führer der Muslime, in diesem Fall der Präsident oder wer auch immer, jedenfalls Waliul Amr, der Verantwortliche für eine Umma, für ein Land, wenn er bestimmte Personen für diesen Kampf ausgesucht hat, dann ist es ebenfalls eine Pflicht für diese Personen in den Kampf zu ziehen. Und der letzte Punkt, wenn ein Dschihad eine Pflicht ist, dass wenn die Muslime eines bestimmten Landes, das von einem Ungläubigen angegriffen wird, sie diesen Ungläubigen nicht bekämpfen können oder nicht die möglichen Mittel besitzen, um entgegenzuwirken, dann ist es eine Pflicht für alle Muslime, die diesen Land umgeben, diese Menschen oder diesem Land zu unterstützen mit jeglichen möglichen Bewegungen, sei es mit körperlich oder finanziell oder je nachdem. Man muss dieses Land unterstützen und helfen, diesem Feind entgegenzukommen. Und heute, insha'Allah ta'ala, werden wir mit dem nächsten Punkt fortfahren, und zwar die Bedingungen für den Dschihad. Was sind die Bedingungen, dass man auf dem Weg Allah Azza wa Jal kämpfen muss oder wird?
شروط الجهاد في سبيل الله. يشترط للجهاد في سبيل الله سبعة شروط. الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثالث العقل. الشرط الرابع الذكورية، لأنه لا يجب على النساء، الذكورية. الشرط الخامس الحرية، لأنه لا يجب على العبد الواقع في الرق، لأن العبد أمره بأمر سيده، لأنه نوع من أنواع المال. فشرط الجهاد الحرية، أن يكون حرا. الشرط السادس القدرة المالية والبدنية، القدرة المالية والبدنية. الشرط السابع السلامة من الأمراض والأضرار التي تعيق الجهاد، السلامة من الأمراض والأضرار التي تعيق الجهاد. إذن عندنا سبعة شروط ينبغي أن تتوافر في من يجاهد في سبيل الله رب العالمين. الأولى الإسلام. لماذا؟ لأن الجهاد عبادة، وشرط العبادة الإسلام، فالكافر لا تقبل منه عبادة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالمشرك أو الكافر إن صلى لا تقبل صلاته لأنه ليس بمسلم. فكذلك إن جاهد، يعني مثلا دولة مسلمة تهب للجهاد في سبيل الله دفعا لعدو مغتصب، الدولة دي فيها بعض المشركين من المواطنين كالنصارى وغيرهم، هل يجوز الاستعانة بالمشرك هذا في قتال العدو المحارب؟ الجواب لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الجهاد عبادة، والعبادة شرطها الإسلام، شرطها الإسلام. دليل المسألة في غزوة بدر، أحد المشركين تبع النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم وأراد أن يشترك مع المسلمين في قتال قريش، فرده النبي عليه الصلاة والتسليم ومنعه وقال بل ارجع فلا أستعين بمشرك. إذن الشرط الأول الإسلام، لأن الجهاد عبادة. ثم إن الكافر أو المشرك لا يؤتمن حال القتال، لأنه لا أمانة له ولا عهد له، وربما يكون سببا في تخذيل المسلمين، ويكون سببا في الخيانة أثناء القتال، ويكون سببا في إلحاق الضرر بالمسلمين، فلا يؤتمن. لذلك رده النبي وقال لا أستعين بمشرك. نعم.
الجهاد، meine lieben Geschwister, hat sieben Bedingungen. Die erste Bedingung ist Al-Islam, die zweite ist die Reife erreichen, die dritte ist der Verstand, der vierte ist männlich, der fünfte ist die Freiheit, der Sechste, die sechste Bedingung ist die körperliche Beschaffenheit. Also er muss sowohl finanziell als auch körperlich in der Lage sein, den Dschihad vollzuziehen. Der siebte Punkt ist, dass er gesund ist und keine Behinderung oder Krankheit hat, die ihn beim Bekämpfen verhindert oder behindert. Der Islam ist der erste Punkt, nämlich aus dem Grund, weil Al-Jihad ist eine Ibadah. Al-Jihad ist eine Anbetung und eine Anbetung oder eine Ibadah wird nur von einem Muslim angenommen. Und von einem Ungläubigen oder einem Mushrik, Al-Mushrik ist jemand, der Allah Azza wa Jalla jemandem oder etwas anderes beigesellt, wird nicht angenommen. Und wenn ein Land zum Beispiel von einem Feind angegriffen wird und dieses Land hat noch andere Menschen unter sich, die ungläubig sind, wie dann darf das Land nicht die Ungläubigen als oder sie ihnen als die Hilfe annehmen und sie in den Krieg schicken, weil das ist keine Pflicht für sie und sie müssen das nicht. Aus dem Grund, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages, als er in eine Schlacht ziehen wollte, von einem Ungläubigen gesagt hat, oh, ich will gerne mitkämpfen, dann sagte er, nein, geh zurück, ich werde nicht einen Ungläubigen um Hilfe bitten, aus dem Grund auch, weil die Ungläubigen auch nicht vertrauenswürdig sind und es könnte sogar sein, dass dieser Ungläubige der Grund ist, warum letztlich die Schlacht verloren geht, weil er nicht vertrauenswürdig ist. Aber weitere Punkte, die ich noch erwähnen muss, die ich vorher nicht gesagt habe, nämlich, ich sagte Al-Dukuriyya, männlich. Das heißt, für eine Frau ist Al-Jihad nicht notwendig, nur für die Männer ist es oder könnte es eine Pflicht werden. Und die Freiheit, die ich vorhin erwähnt habe, ist, die Sklaven, die müssen kein Dschihad betreiben, aus dem Grund, weil sie einem Menschen gehören. Das heißt, der eine muss frei sein, damit er in den Dschihad ziehen kann. Nein.
تكلمت على الشرط الأول
نعم
تكلمت متأكد
100% شو
لا أستعين بمشرك
نعم
طيب الحمد لله الشرط الثاني البلوغ فالصبي دون البلوغ ليس بمكلف ولا يجب عليه الجهاد إن شرط العبادة أن يكون بالغا سن البلوغ اختلف حوله العلماء بعضهم يرى وضع علامات للبلوغ منها الاحتلام عند الصبي والحيض عند الجارية فإن تأخرت تلك العلامة إضافة لعلامات الأخرى علامات الذكورة في الرجل وعلامات الأنوثة في المرأة إن تأخرت فبعض العلماء يرى السن 15 سنة وبعضهم يرى 19 سنة لكن غالب أهل العلم كالجمهور يرى أن السن المعتبرة 15 سنة وهذا وفق العادة في العادة من وصل إلى هذا السن يكون قد بلغ أو غالب الأمر على كل إذا لم يبلغ المسلم فلا يفرض عليه الجهاد بل لا يجاز في الجهاد دليل المسألة ما جاء في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خرج يوم بدر لكي يشترك في الجهاد وكان عمره 14 سنة فرده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجزه في المقاتلة ليه؟ لأنه لم يبلغ بعد فرده من الطريق ومنعه من الاشتراك في معركة بدر فده دليل أن دون البلوغ ليس بمكلف ودي بتفيدنا في أحكام كثيرة يعني أنتم هنا في دول الغرب للأسف البعض بيتعامل بالعادة مع العبادة ولا يتعامل بالأحكام الشرعية إزاي؟ يجي في رمضان شهر الصيام عنده ابن في المدرسة طفل عنده 6 سنين مثلا ويبدأ يخليه يصوم نقول الطفل غير المميز اللي هو أقل من 7 سنين يحرم عليه الصيام، يحرم، يعني الأب إن كلفه آثم، لأن ده نوع من أنواع التعذيب لطفل لا يدرك مفهوم العبادة. الطفل قبل التمييز لا يدرك معنى العبادة، فأنت لما بتكلفه بما لا يطيق بتنفره من العبادة ومن الطاعة. ثم إن دي بتكون رسالة سلبية لغير المسلمين اللي عنده في المدرسة، المعلم والمعلمة غير المسلم وغير المسلمة، لما يجدوا طفلا صغيرا بهذا العمر وصايم يقول لك ما هذا الدين الذي يعذب الأطفال، فبيكون فتنة لهم ويبعدهم عن تعاليم الإسلام. يعني حتى اللي منهم قد يفكر في الإسلام مش هيفكر، لأنه رأى أمام عينيه هذا الفهم المغلوط عن الإسلام، والإسلام من هذا كله براء. هذا جهل أب ما سأل العلماء وما فهم دينه. يقول لك مش كان نساء الصحابة يقولن كنا نصوم صبياننا فإذا بكى جعلنا له اللعبة من العهد. نقول انتبه، نصوم صبياننا ده بيكون بعد سن السابعة المميز اللي بيدرك العبادة، أو إن كان صغيرا في بيئة ليست كبيئتنا اليوم. يعني الصبي قديما ما كانش في مدارس نظامية بيروح من الساعة السادسة صباحا لغاية الساعة الثانية بعد الظهر، وعنده أنشطة وعنده برامج وعنده حصص ومحاضرات، هذه واحد. إنما ما كانش في مدارس في عهد النبي والعهد الصحابة، الطفل يا إما في البيت يا إما في المسجد يا إما بيلعب، فبيدربوه على الصيام مش بيكلفوه، ده اسمه التدريب. فممكن حضرتك تاخد ده وتطبقه في يوم العطلة بتاع الطفل المميز اللي هو تجاوز 7 سنين، مش الأب، الأب ده ما يصومش خالص، 6 و5 ده ما يصومش خالص، إنما نيجي للي وصل 7 ووصل لسن التمييز نقول له اتدرب. يعني إيه اتدرب على الصيام؟ عندك السبت أجازة، أيوة، وعندك الأحد أجازة، أيوة، طيب جرب تصوم، صم مثلا من الفجر الصادق لغاية الظهر وفعل، كل يا ابني وش، تاني يوم هيبدأ يجتهد شوية هيبقى لغاية العصر وتعب، كل يا ابني وش، كويس ان انت صمت الفترة دي. سنة مع سنة هيبدأ لما يقرب من البلوغ يصوم رمضان كله، ان انا سلكت معه الاسلوب التربوي في التدريب لانه لسه صغير. ثم ان الطفل المميز ده لا نحثه على التدريب في الصيام الا اذا كان يطيق الصيام. مش تيجي طفل عنده انيميا وتعبان وجسمه نحيل وتقول له صوم وتدربه، ده هتضيعه، ده هيصاب بالعلل والافات والامراض. ده حضرتك انت ايها البالغ بتجيلنا في رمضان بتعمل لنا مشاكل عشان الصيام، واليوم طويل وبنصوم اكتر من 18 ساعه، امال بتعذب الواد ليه؟ وعامل لي بقى فيها شيخ الاسلام ما شاء الله ملتزم، الولد صايم. يا ابني افهم، اسال الله يهديك، ما تعذبش الولد. وذلك معظم من سلك معهم هذا الخطا في صغارهم لما كبروا تفلتوا وبعدوا عن الطريق، ومعظم اللي راح يدسوا ليه؟ لانه عذب صغيرا فكره منذ الصغر، فانت بتعتقد ان انت بتربي صح وانت ضيعت. ذكرني باخ من الاخوه قديما في بور بخ هنا، كان عنده طفل عمرها 3 سنين، فشيء طبيعي جدا لما الشيخ يشوف الطفله بيسلم عليها، ممكن يقبلها وممكن يشيلها، طفلة عندها 3 سنين أو 4 سنين. المهم فجأة البنت جاء سلم عليها تعيط وتصرخ وتحط ايديها ورا ظهرها. خير ماشي. أمها كانت طالبة عندي فأنا بسألها مالها البنت؟ قالت لي أبوها منحها تسلم على الرجال. فابتسمت قلت لها ويا ترى بتعرف تفرق بقى بين المحارم وغير المحارم؟ قالت لي والله ما بتسلم على جدها. ما بتسلمش على جدها ابو امها ولا عمها ولا خالها. طبعا طفله لا تدرك، فانت كده بغضتها وخوفتها لدرجه تحط وتبكي وتصرخ عشان ابوها قال لها ما تسلمش على الرجال. مش دي يا ابني يا حبيبي الله يكرمك، مش دي اللي اتقال لها كده، دي طفله، سيبها طفله لا تقتل فيها براءه الطفوله. امتى نقول لها الكلام ده؟ لما تميز. يعني ايه لما تميز؟ تقريبا عايزه بطاريه يا وادي محمد. يعني لما توصل ل7 سنين فهتبدا تدرك وتفهم، فاقول لها بقى تسلمي على جده وتسلمي على خاله وتسلمي على عمه وتسلمي على بابا وعلى اخوك، انما غير كده ما تسلميش، ما تسلميش على بنت خالته، على ابن خالته عفوا، ولا ابن عمته. ندربها كده هتبدأ تدرك وتفهم، إنما طفلة عندها 3 4 سنين يا أخي. وطبعا ده بقى شايف نفسه ده قمة الالتزام، ما شاء الله الورع. زي ما قلت لكم زمان لازم الواد يقول يا أبي، لو قال بابا تبقى جريمة، ده مش ملتزم ولا أخ. أبي، وتلاقيه يقول أبي ما بيصليش، وينكر على من يقول يا بابا. يا ابني كلمة بابا لغة ملهاش علاقة بالبابا بتاعهم، والله ما ليها علاقة بالبابا بتاعهم. ما أنا قلت لكم قبل كده ده احنا المفروض أنا بابا مش هم، لأن رجل العلم في الإسلام له حق الأبوة الدينية، مش هم، ده هم أخذوا بضاعتنا. فيبدأ صاحبنا لضيق فهمه ولعدم علمه يضيق الواسع، خلي الواد يقول يا بابا عاد يقول يا ماما. قال علماء اللغة في قواميس اللغة: فإذا بلغ الصبي 6 أشهر بأبأ ومأمأ، هكذا في اللغة. وفسروا قالوا قال بابا وقال ماما، دي ملهاش علاقة بالنصارى ولا بالبابوية بتاعتهم أبدا، دي عادة ما هيش دين. لفظة طفل بينطق به يقول بابا ماشي، يقول أبي ماشي، يقول يا أبت ماشي، يقول يا دادي، ما فيش مشاكل خالص، يا بابي يا مامي ما يقول، المهم يستقيم على أمر الله. فنحن نعيش فوضى علمية بكل المقاييس عندما يتكلم المتكلم في العلم بغير علم، فتكون الآف وتكون البلية وبنبعد عن الدين. ده النبي قال مروا أولادكم بالصلاة 7، وفي رواية علموا أولادكم الصلاة 7 سنين واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. العقوبة جت فين؟ في 10 سنين، لأنه كده خلاص اقترب من البلوغ، هتبقى فريضة خلاص. إنما من 7 تعليم بنبدأ نعلم رويدا رويدا، نقول له صلي صلي، ونعلمه ونصبر عليه وكذا، هكذا الصيام. فالطفل غير المميز يا إخوة، أنتم في دول الغرب اتقوا الله في أولادكم، وإن أردتم التربية فعودوا إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام. يقول علي رضي الله عنه أرضاه: لاعبوهم 7 وعلموهم 7 وصاحبوهم 7 ثم أطلقوا الحبل على الغارب. ولا يقول هذا علي إلا ولا حكم الرفع إلى النبي، لأن هذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي. فبيقول لك من 7 سنين لعب طفل، خليه طفل، لا تقتل فيه براءة الطفولة، خليه يعيش طفولته. وصل 7 هنبدأ نعلمه، والتعليم هنا ناتج، يعني مش مفروض عليه العبادات، لكن بندربه بنعوده عشان لما يوصل ل14 اقترب من البلوغ خلاص بقى فرض عليه. قال وصاحبوهم 7، من سن 14 بقى صاحبي، مش مجرد ابن فقط، ده صاحبي، بتكلم معه واسمع منه واشوف مشاكله وشاوره في الامور. وصل 21 سنه ما يتخافش عليه بقى، اطلقوا الحبل على الغارب ما تقلقش عليه، لانه تربى صح ونشأ في العبادة صح بعلم وفقه وفهم، بخلاف ذلك فلا. لذلك رد النبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يوم بدر وعمره 14 سنة، لأنه لم يبلغ بعد فلا يفرض عليه الجهاد، يبقى يرجع. نعم.
Die zweite Bedingung, meine Geschwister, ist die Reife zu erreichen. Aus dem Grund, weil Al-Bulur, die Reife, ist eine Bedingung auch ebenfalls, damit eine Anbetung, eine Ibada bei Allah Azza wa Jal angenommen wird. Und für Kinder oder Kinder sind nicht verpflichtet, eine Ibada zu erledigen. Und die Gelehrten haben dann bestimmte Zeichen gesetzt, wann jemand die Reife erreicht hat. Für einen Jungen ist es, wenn er einen feuchten Traum hat, zum ersten Mal eine Ejakulation hatte. Und für die Frau ist, wenn sie das erste Mal ihre Periode erreicht hat. Und wenn beide Parteien diese Zeichen sich verspätet haben, dann haben manche Gelehrte gesagt, wenn das 15. Lebensjahr erreicht worden ist, und andere Gelehrten sagen, wenn das 19. Lebensjahr erreicht worden ist, aber die meisten Gelehrten, oder genau gesagt Al-Jumhur, das heißt die meisten Gelehrten, sagen, wenn das 15. Lebensjahr erreicht worden ist. Der Beweis dafür ist, an Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma, eines Tages in der Schlacht von Badr ist er mit 14 Jahren wollte er mit dem Propheten kämpfen, und daraufhin hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihn zurückgewiesen und sagte, nein, aus dem Grund, weil er die Reife noch nicht erreicht hat. Und leider haben wir in unserer aktuellen Gesellschaft ein Problem, um die Regelungen der Religion wahrzunehmen oder umzusetzen, denn wir vermischen die Gewohnheit mit der Anbetung. Vor allem, wenn wir sehen, im Westen, wie Menschen mit ihren Kindern umgehen, die nicht die Reife erreicht haben und trotzdem den Ramadan fasten sollen. Weil das Fasten von Ramadan ist für jedes Kind, das noch nicht das 7. Lebensjahr erreicht hat, verboten. Es ist haram, dass jemand, der das 7. Lebensjahr nicht erreicht hat, zu fasten. Und abgesehen davon muss eigentlich jemand, der hier im Westen lebt, die Intelligenz besitzen oder die Weisheit besitzen, dass er die anderen Ungläubigen um ihn herum, die diesen Prozess erkennen oder diesen das Verhalten sehen, dass sie den Islam eher ins negative Bild ziehen. Ein Lehrer, der sieht, wie ein vierjähriges Kind oder fünfjähriges Kind fasten muss, in der Schule fastet, dann denkt er sich, was ist das für eine Religion, die kleinen Kindern foltert. Das heißt, man bringt oder sorgt dafür, dass andere Leute sich von der Religion eher entfernen. Und abgesehen davon, dieses Kind, das in seiner Kindheit gefoltert worden ist, aus dem Grund, weil er sogar fasten muss. Und wir sehen ja, dass sogar die Erwachsenen Probleme haben während dem Fasten. Die sagen, ja, Sheikhna, ich muss 18 Stunden fasten bis 9 Uhr abend. Das schafft doch, wie soll ich das schaffen? Das heißt, ein Mensch selbst oder ein Erwachsener hat ein Problem, Arbeit oder in der Schule oder keine Ahnung was und trainieren und da hat ein Problem. Und wenn dann die unwissenden Väter oder Mütter, die ihre Kinder erziehen, dass sie, obwohl das 7. Lebensjahr nicht erreicht worden ist, fasten müssen und sagen, ja, wir haben doch gehört, dass die Frauen der Gefährten radiallahu anhunna gesagt haben, wir haben unsere Kinder zum Fasten verpflichtet, und wenn ein Kind geweint hat, haben wir ihnen Spielzeuge gegeben. Da müssen wir auch drüber nachdenken, vor allem über die LBR, über die Umgebung, in der die Kinder damals gelebt haben und die Kinder, die aktuell gelebt haben. Aber erstmal muss man sagen, diese Frauen, die ihre Kinder zum Fasten gebracht haben, diese Kinder haben bereits das 7. Lebensjahr erreicht. Sie waren zwar noch Kinder, aber das 7. Lebensjahr haben sie erreicht. Das heißt, sie konnten unterscheiden zwischen Anbetungsarten. Sie könnten unterscheiden zwischen bestimmten Sachen. Und abgesehen davon, auch wenn das nicht so der Fall sein sollte, das Leben damals und heute ist ein Riesenunterschied. Früher, sie hatten keine Schulen, Früher, sie hatten nicht um 8 Uhr morgens Mathematik, um 9 Uhr morgens haben die, keine Ahnung, Erdkunde, 5 Uhr haben die Geschichte und keine Ahnung was. Und sie hatten nur, entweder ist man zu Hause oder in der Moschee, sonst nichts. Und heute aktuell, die haben Sport, die haben Aktivitäten, die haben Ausflüge. Das heißt, man darf nicht beide Zeitalter vergleichen. Und deswegen, wenn man ein Kind erziehen will, dann muss man dafür sorgen, dass man sagt, okay, gut, mein Kind, mein Sohn, meine Tochter, Samstag und Sonntag hast du keine Schule, dann kannst du mal versuchen. Versuch mal zu fasten. Dann kann sie oder er zum Beispiel vom Fajr bis zum Dhuhr-Gebet fasten. Und wenn er nicht mehr kann, sagt er, ist kein Problem. Und am nächsten Tag schafft er es bis zum Asr-Gebet. Und am nächsten Tag vielleicht bis zum Maghrib-Gebet. Und so weiter und so fort. Das heißt, vom 7. Lebensjahr gibt es eine kontinuierliche Training, dass man, wenn man die Reife erreicht hat, vielleicht mit 12, 13, 14 Jahren, dann ist man schon bereits vorbereitet und kann dann letztlich den ganzen Tag fasten. Das heißt, wir dürfen unsere Kinder nicht foltern. Und der Scheich Hafidhullah Ta'ala hat gerade erzählt, es gab einen Mann früher, der hat seine 4-jährige Tochter beigebracht, dass sie Männern nicht die Hand geben soll. Und die ist 4 Jahre alt. Und als der Scheich Hafidhullah Ta'ala ihr die Hand geben wollte, sie hat ihre Hände weggenommen und hat angefangen zu weinen. Und der Scheich war ein bisschen überrascht und hat daraufhin die Frau gefragt, weil sie war eine Studentin des Wissens bei ihm gewesen. Sie sagte, was ist mit der Tochter los? Sie sagte, mein Ehemann bringt ihr bei, Männern nicht die Hand zu geben. Und daraufhin sagte sie, sie gibt nicht mal ihren eigenen Opa die Hand oder ihren Onkel die Hand. Warum? Weil sie noch klein ist. Sie kann nicht unterscheiden zwischen Onkel, Opa, Oma. Für sie ist alles gleich. Und deshalb darf man diesen Fehler nicht machen. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sagte, befehlt euren Kindern, oder eher gesagt, spielt mit ihnen in den ersten 7 Jahren bis zum 7. Lebensjahr, ist nur noch Spielen angesagt. Spielen, spielen, spielen. Lasst sie ihre Kindheit leben. Sie sind Kinder. Lasst sie als Kinder ihre Kindheit leben und spielen, so wie sie es haben wollen. Und ab dem 7. Lebensjahr kann man ihnen Sachen beibringen, kann man sie trainieren. Und es ist kein Muss. Es ist wünschenswert, sie zu trainieren. Es ist wünschenswert, sie ihnen Sachen beizubringen, aber kein Muss. Und erst ab dem 14. Lebensjahr, nach 7 weiteren Jahren, dann kannst du deine Tochter, deinen Sohn als deinen eigenen Freund nehmen. Als deinen eigenen Freund nehmen. Sahibhum, sei ihr Freund. Frag nach ihren Problemen. Hilf ihnen. Unterstütze sie. Aber foltere sie bloß nicht in ihrer Kindheit. Ansonsten werden sie von der Religion, je älter sie werden, eher sie hassen und sich eher entfernen. Dann werden sie statt zu beten lieber in Diskotheken gehen. Nein.
الشرط الثالث العقل. إذن المجنون غير مكلف لا بجهاد ولا بغيره. حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. إذن المجنون غير مكلف، فلا يكلف بالجهاد، لأنه لا يعقل ولا يدرك ولا يفهم. الشرط الرابع الذكورية، فلا بد أن يكون من يجاهد في سبيل الله أن يكون ذكرا، المرأة غير مكلفة بالجهاد. ولذلك في الصحيح سألت أمنا عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والتسليم: هل على المرأة جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة، فجهاد المرأة الحج والعمرة. يا عم الشيخ، بس احنا كنا بنسمع أن النساء في زمن النبوة كنا يخرجن مع الجيوش. نعم، يخرجن لسقي المجاهدين ومداواة الجرح، لا يخرجن للقتال. لا يخرجن للقتال، إنما كانت تخرج المرأة مع زوجها تمرض الجرحى، تسقي المجاهدين، وأحيانا تدافع عن نفسها، لكن في الأصل كان الخروج من أجل ماذا؟ سقي الجند، من أجل مداواة الجرحى أثناء القتال، لكن المرأة في الأصل لا قتال عليها. ولذلك حديث عائشة أيضا في رواية قالت: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ تقول للنبي أفلا نجاهد، فأجابها النبي عليه الصلاة والتسليم: لكن أفضل الجهاد حد مبرور، أي لكن. إذن شرط تكليف الجهاد أن يكون المكلف ذكرا لا أنثى. الشرط الخامس الحرية، لأن العبد أمره ليس بيده ولكن بأمر سيده، فلا يكلف بالجهاد إلا إذا أمره سيده، هذا أمر آخر. جزاكم الله خير، بارك الله فيك يا أبا زيد.
جزاك الله خيرا يا أبا زيد.
إذن شرط التكليف بالجهاد أن يكون المكلف حرا حتى يفرض عليه الجهاد، العبد لا، الرق لا. ولذلك حتى العبد لا تجب عليه جمعة، أربع لا تجب عليهم جمعة: العبد والمرأة والمريض والمسافر، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والتسليم. فالعبد لا تجب عليه جمعة إن صلى أجزاءته، إن صلى الجمعة أجزاءته، لكن في الأصل لا تجب عليه جمعة. لماذا؟ لأن أمره ليس بيده، إنما بيد سيده، لأن العبد أو الرقيق بحكم المال ملك لسيده. كذلك المرأة لا تجب عليها جمعة، لأن في الأصل المرأة لا تجب عليها الجماعة في المسجد، لكن إن صلت أجزاءها لا تمنع إماء الله مساجد الله، فإن أتت المرأة للجمعة فلا تمنع، ويجزئها الجمعة إذا أردت أن تستفيد من العلم أو مشارب. كذلك المريض لا تجب عليه جمعة لأنه عنده رخصة، ليس على المريض حرج. فبعض المرضى يثقلهم المرض، نقول له صلي ظهرا في بيتك لا جمعة عليه، وهكذا. كذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة، يصلي في سفره قصرا الظهر ركعتين. طب إن أدرك جمعة في السفر تجزئه، تجزئه. إنما إحنا بنتكلم عن الحكم، لا يجب عليه، لا يجب عليه الجمعة. كذلك العبد لا يجب عليه الجمعة ولا يجب عليه الجهاد، فلا بد من شرط الذكورية في التكليف بالجهاد. نعم.
Die nächste Bedingung ist der Verstand. Das heißt, der Verrückte, der psychisch Kranke ist nicht verpflichtet, den Dschihad zu betreiben. An Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu ardah, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Schreibrohre oder der Schreibstift wurde erhoben für drei. Der Schlafende, bis er aufwacht, das Kind, bis er die Reife erreicht hat, und der Verrückte, bis er seinen Verstand erlangt hat. Das heißt, der Verrückte, der psychisch Kranke, ist in jeder Anbetungsart, wird nicht dafür oder ist nicht verpflichtet. Die vierte Bedingung ist die Männlichkeit. Das heißt, für eine Frau ist Al-Jihad nicht verpflichtet. Aisha radiallahu anha fragte eines Tages den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muss eine Frau ebenfalls den Dschihad betreiben? Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, es gibt einen Dschihad, in dem es keinen Kampf gibt, nämlich eine Pilgerfahrt und eine Umrah. Und wenn jemand kommt und sagt, aber ich kenne doch Geschichten, wo die Gefährtinnen radiallahu anhunna wa ardahun, wo sie im Krieg dabei gewesen waren, dann sagte er, Hafizallahu ta'ala, ja, sie waren mit dem Herrn dabei, mit den Soldaten, aber als eine helfende Hand, ihnen Wasser zu geben, zu trinken, oder dass sie als eine Art Krankenschwester agieren und die Kranken oder die Verletzten sich um sie kümmert. Das heißt aber, oder wenn sie manchmal teilweise sich ihr eigenes Leben sich wehrt und andere bekämpft, weil sie ihr eigenes Leben quasi retten will. Aber sonst ist im Ursprung, al-Asl, der Ursprung normalerweise, ist al-Jihad für eine Frau nicht verpflichtend. In einer anderen Überlieferung oder die gleiche Überlieferung mit einer anderen Erzählung sagt Aisha radiallahu anha dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Wir sehen, dass der Dschihad eines der besten Taten ist. Sollten wir lieber nicht den Dschihad ebenfalls mitmachen? Dann sagte er: Aber der beste Dschihad ist Hajjun Mabrur, ist eine angenommene Pilgerfahrt. Die fünfte Bedingung ist Al-Hurriya, die Freiheit. Das heißt, für einen Sklaven, wie wir bereits erwähnt haben, ist ein Dschihad nicht verpflichtend. Warum? Weil sein Herr entscheidet über ihn. Sein Herr entscheidet über ihn. Genauso wie ein Sklave zum Beispiel ebenfalls nicht verpflichtet, das Jumu'ah-Gebet anwesend zu sein, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, dass sowohl für einen Sklaven, als auch für eine Frau, als auch für einen Kranken und für einen Reisenden ist das Jumu'ah-Gebet in der Moschee nicht verpflichtend. Ein Sklave muss nicht unbedingt die Jumu'ah in der Gemeinschaft mitbeten, die Frau ebenfalls nicht. Und wenn jemand krank ist und nicht kann, aus gesundheitlichen Gründen, dann kann er zu Hause beten. Er muss nicht unbedingt in die Moschee gehen. Und ebenfalls der Reisende hat ebenfalls die Ruchsa, die Erlaubnis, das Jumu'ah-Gebet nicht in der Moschee zu beten.
الشرط السادس القوة المالية والبدنية فمن شروط فرضية الجهاد أن يكون المجاهد له قدرة مالية لا يكون فقيرا معدما فيترك أهله بلا نفقة ولا يتمكن هو من شراء السلاح أو نفقة الجهاد هذا لا يجب عليه الجهاد بدليل قول الله تعالى في سورة التوبة ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج وقصة البكائين الذين أتوا النبي عليه الصلاة والتسليم يوم تبوك وأرادوا أن يذهبوا معه للجهاد في جيش العسرة قال لهم النبي لا أجد ما أحملكم عليه ما عندنا نفقة عشان نجيب لكم دواء ونوفر لكم السلاح فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون فإذا لابد من قدرة مالية ولذلك رغب الإسلام في تجهيز الغزاة ربما يكون المجاهد فقيرا لكن هناك في الأمة الأسرياء أصحاب الأموال فله أن يبادر بتجهيز الجند قال النبي عليه الصلاة والتسليم من جهز غازيا فقد غزا بل وعليه أن يخلفه في أهله بالنفقة ومن جهز غازيا وأخلفه في أهله كان كمن غزا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لكن إذا لم يجد لفقر فغير مكلف بالجهاد ولا إثم عليه الشرط السابع والأخير الخلو والسلامة من الأمراض والضرر لأن المريض ليس عليه حرج المريض ليس عليه حرج مريض وضعيف جدا لا يتمكن من حمل السلاح فأن يجاهد هذا مريض له رخصة في الإسلام ألا يذهب للجهاد لمرضه أو هناك ما يضر بجهاده لضعفه وما شابه ذلك ولذلك في سورة التوبة قال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله يبقى المريض الذي أعجزه المرض لا يكلف بالجهاد لأنه رخصة لمرضه ولضعفه هذه شروط سبعة ينبغي أن تتوافر في من يجاهد في سبيل الله رب العالمين هناك بقى مسألة مهمة تتعلق بهذه المسألة وهي مسقطات الجهاد هل هناك أمور إن وجدت أسقطت الجهاد عن الإنسان؟ نعم، وتؤخذ من الشروط المذكورة، ولكن تحتاج إلى مزيد بيان وتفصيل، والمقام ضاق، فأكتفي بهذا القدر بهذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل الحديث عن مسقطات الجهاد في سبيل الله. نعم.
ما قلتش حاجة عن القوة البدنية.
ما هي خلاص بقى تكون قوي، ما تكونش ضعيف.
Die sechste Bedingung ist die finanzielle Möglichkeiten und die körperliche Veranlagung, die ebenfalls eine Wichtigkeit hat, um in der Lage zu sein, gegen einen Ungläubigen zu kämpfen. Das heißt, jemand muss über ein bestimmte finanzielle Mittel besitzen, damit er in die Schlacht gehen kann, vielleicht um Waffen zu kaufen. Oder derjenige darf nicht arm sein und seine Familie hinterlassen ohne Versorgung. Für ihn ist ebenfalls keine Jihad verpflichtend erklärt. Und Allah Azza wa Jal sagt ebenfalls im Heiligen Koran, und diejenigen, die nicht finden, was sie ausgeben können, finanziell her gesehen, dann ist ja kein Problem für sie. Das heißt, sie haben damit eine Entschuldigung und müssen da nicht oder haben keine Verpflichtung. Und aus diesem Grund sagt auch der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil es gibt ja viele, die gerne in den Dschihad ziehen wollen, aber kein Geld besitzen, und um Waffen zu kaufen oder um Reittiere zu kaufen. Und deswegen gibt es aber viele reiche Menschen, die mehr Geld besitzen. Dann sagte er sallallahu alaihi wasallam, dass diejenigen, die einen Kämpfer mit diesen Mitteln verhelfen, ist genauso, als würden die selber in den Dschihad ziehen. Also jemand, der Geld ausgibt, damit der Mujahid in der Lage ist, in den Kampf zu ziehen, ist genauso, als hätte er den Kampf selber erlebt oder selber durchgeführt. Der siebte und letzte Punkt ist natürlich hier die Gesundheit und das Nichtvorhanden von bestimmten Krankheiten oder Behinderungen, die einen im Krieg behindern oder im Kampf behindern sollten. Wie Allah Azza wa Jalla ebenfalls im Heiligen Koran auch gesagt hat, dass sowohl die Schwachen als auch die Kranken in dieser Hinsicht nicht verpflichtet sind. Und im nächsten Vortrag werden wir inshallah ta'ala darüber sprechen, über Punkte oder Sachverhalte, die den Dschihad, du bist gerade den Dschihad quasi wieder wettmachen. Du willst gerade den Dschihad betreiben, aber dann passiert was und dann ist es nicht mehr für dich verpflichtend. Und das braucht wiederum eine weitere oder höhere oder größere Zeit an Erklärungsmaß. Und deswegen werden wir es für den nächsten Vortrag inshallah allein lassen. Barakallahu fikum.
أخبرني أبو يونس أنه لا توجد أسئلة عبر البث المباشر، فنقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.